SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hi, schön, dass ihr reinhört in die aktuelle Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Wir haben diesmal eine richtige Frauenpower-Ausgabe. Wir sprechen mit Ayla Cernalic, die vor gut einem Jahr einen mobilen Pflegedienst in Worms gegründet hat und jetzt ziemlich deutlich sagt, was in der Pflegebranche falsch läuft. In Stuttgart hat eine junge Frau einen Imbiss gegründet, der ausschließlich Mütter mit Migrationshintergrund beschäftigt. Und dann haben wir noch eine Frau aus dem Westerwald drin, deren jahrelange Hartnäckigkeit sich gegenüber der Agentur für Arbeit ausgezahlt hat und die jetzt in ihrem Traumberuf arbeitet. Auch Ayla Cernalic arbeitet in ihrem Traumberuf, nämlich in der Altenpflege, obwohl das häufig Knochenarbeit bedeutet, die dann auch noch unter hohem Zeitdruck stattfinden muss. Wie gerade schon gehört, sie hat sich vor ungefähr einem Jahr mit einem mobilen Pflegedienst selbstständig gemacht und wollte es anders machen. Sie wollte es angenehmer machen für die Patienten und auch für ihre mittlerweile 16 Angestellten. Jetzt hat sie sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewendet, ziemlich verzweifelt. Sie prangert zu wenig Zeit, eine zu geringe Vergütung und zu hohe Bürokratie an. Darüber sprechen wir. Frau Cernalic, in Ihrem Brief schreiben Sie, dass Sie nicht wissen, wie lange es Ihren Dienst noch geben wird. Sind die Zustände in der Pflegebranche wirklich so schlimm?
Ich denke, das muss man so öffentlich auch sagen, denn es geht ja nicht nur mir so, es geht vielen Kollegen so. Denn wenn das so weitergeht, dann wird es gar keine Pflegekräfte mehr geben oder gar keine Pflegedienste.
Ihr Hauptkritikpunkt ist, die Zeit bei den Patienten ist zu knapp bemessen, die Vergütung, die sie von den Kassen für die Leistung bekommen, viel zu niedrig angesetzt und dazu kommen die gestiegenen Löhne, denn sie zahlen ja nach Tarif. Können Sie uns das alles mal an einem konkreten Beispiel deutlich machen?
Es ist ja so, dass Pflegefachkräfte und Pflegekräfte ja mittlerweile sehr, sehr gut verdienen und da stehe ich auch 100% dahinter und die müssten noch viel, viel mehr verdienen. Allerdings muss man halt auch gucken, dass genau diese Löhne von irgendwoher refinanziert werden und das werden sie zurzeit nicht, weder bei uns noch bei anderen Kollegen und das ist ein großes Problem.
Schauen wir mal auf die Sätze für die sogenannten Pflegesachleistungen. Die können Sie und andere private Dienste immer wieder neu mit den Pflegekassen verhandeln. Sie machen das im Verbund. Wie stehen denn die Chancen, bei der nächsten Verhandlung mehr zu erreichen?
Das Hauptproblem ist ja tatsächlich, dass sich die Berufsverbände ja große Mühe geben, für uns die Verhandlungen zu führen. Allerdings ist das ein politisches Problem. Denn ich sage es Ihnen so, wie es ist, wenn Sie nie am Bett gestanden haben, dann werden Sie das auch nie richtig beurteilen können. Und das ist das große Problem. Denn wenn ich für eine parenterale Ernährung 5 Minuten Zeit bekomme von den Kassen, das funktioniert nicht. Na, weil gerade solche Patienten, da braucht man viel, viel Zeit und unter 15, 20 Minuten kommen sie da nicht raus. Und die einzigen, die das wirklich realistisch bemessen können, sind Pflegekräfte, die am Bett stehen.
Das heißt, der Druck ist nicht groß genug, den der Verband machen kann.
Richtig, das ist das Hauptkriterium und das Hauptproblem. Und wenn sich nicht schleunigst irgendwas ändert, vor allem von politischer Seite, haben wir in naher Zukunft ein großes Problem, denn das Pflegesystem ist mittlerweile schon gegen die Wand gefahren. Wir sind Kämpfer, wir kämpfen für unseren Pflegedienst und für die Pflege draußen allgemein, aber natürlich brauchen wir auch politische Unterstützung.
Was würden Sie sich da konkret wünschen?
Wenn ich einmal ehrlich sein darf, ich würde mir tatsächlich mal wünschen, dass ein Herr Lauterbach ein Praktikum bei uns macht, damit er das einmal selber fühlen kann, denn das muss man fühlen, bevor man Änderungen überhaupt machen kann. Ansonsten verläuft sich das ins Leere, wie es ja schon die letzten Jahre auch tut.
Sie haben es ganz am Anfang erwähnt, Sie sind überhaupt nicht alleine. Ich habe ein paar Zahlen zusammengetragen. Die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz hat Mitte vergangenen Jahres eine Erhebung durchgeführt. Von 188 teilnehmenden ambulanten Diensten sehen 107 eine existenzielle Gefährdung. Also für mich ist das Alarmstufe rot. Stehen Sie da in Kontakt mit den anderen? Versucht man irgendwie eine Schlagkraft zu bündeln? Oder haben Sie mal an Herrn Lauterbach geschrieben? Gibt es irgendwelche Aktionen?
Ja, tatsächlich stehen wir mit einigen in Kontakt. Natürlich tauscht man sich unter Kollegen aus. Der eine fragt den anderen, sag mal, geht's dir genauso oder mache ich irgendwelche Fehler? Und diesen Brandbrief, den ich an Sie geschrieben habe, habe ich auch tatsächlich an Herrn Lauterbach geschrieben, aber bislang leider noch keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Sie haben ja ein bisschen was von einer Visionärin, sonst hätten Sie vor einem Jahr ja diesen Dienst gar nicht gegründet, diese Aufgabe gar nicht angenommen. Wie geht es Ihnen denn jetzt, da Sie gemerkt haben, so geht's eigentlich nicht? Die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht.
Na, wissen Sie, bei mir passiert ja gerade nichts Neues. Ich habe das auch vor einem Jahr und vor zwei Jahren gewusst. Deswegen habe ich es auch gerade gemacht. Na, also ich bin schon immer eine Person gewesen, die so gegen Widerstände gekämpft hat. Und ich bin für das Gute und ich bin eine Kämpferin. Und ich habe mein Herz vor langer Zeit an die alten Menschen da draußen verloren. Und ich habe mir damals geschworen, ich werde alles dafür tun, damit ich euch ein Leben ermögliche in einer qualitativen, hochwertigen Pflege. Weil diese Menschen da draußen, die heute alt sind, die haben schließlich unser Land vor vielen Jahren wieder aufgebaut. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was wir denen zurückgeben können und müssen.
Wie geht es denn weiter für Sie? Jetzt angenommen, Sie müssten Ihren Dienst wirklich aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Welche Aufgabe würden Sie sich dann suchen?
Wissen Sie, ich werde diesen Pflegedienst niemals aufgeben. Wir werden immer weiter kämpfen, aber es ist wichtig, dass man öffentlich darüber spricht und auf diese Missstände auch einfach hinweist. Denn es ist nicht nur wir, die betroffen sind, es sind so viele Kollegen da draußen. Es ist nicht nur Worms, es ist ganz Deutschland, welche diese Probleme hat. Und da ist es einfach wichtig, dass da einer kommt und auch mal die Stimme genau für diese Branche erhebt.
Ayla Cernalic leitet einen mobilen Pflegedienst in Worms. Sie hat einen offenen Brief geschrieben. Darin prangert sie die Missstände in der Pflege an. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Vielen Dank, Frau Cernalic, fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Ayla Cernalic will nicht aufgeben. Und auch im nächsten Beitrag geht es um eine Frau, die nicht aufgegeben hat, für ihre Sache gekämpft hat. Dilan Kurucu hat vor zwei Jahren den Imbiss- und Catering-Service Mommy's Kitchen Gang in Stuttgart gegründet. Ihre Mitarbeiterinnen sind alle Mütter und haben einen Migrationshintergrund. Für ihr innovatives Konzept sind die Mommies rund um Kurucu gerade erst ausgezeichnet worden. Beim baden-württembergischen DEHOGA Cup haben sie den zweiten Platz belegt und treten im Herbst beim Bundesentscheid an. Unsere Reporterin Geli Hensoldt hat die kochenden Mütter in ihrem Imbiss besucht.
So. Emine, graublaues Kopftuch, graue lange Schürze, steht an einem langen Tisch in der kleinen Küche von Mommy's Kitchen Gang und rollt große Teigfladen zu schmalen Rollen.
Pocher mit Käse, Kartoffel auch und Rolle und schneide.
Sie ist eine von insgesamt fünf Frauen, die in dem kleinen Imbiss im Stuttgarter Süden täglich türkisches Gebäck herstellen, Bulgur kochen, Hummus mischen und Gemüse braten. Für den Mittagstisch und für die Caterings, die die Mommy's Kitchen Gang anbietet. Emine ist seit 1,5 Jahren hier angestellt. Vorher war sie Hausfrau und Mutter, wie alle ihre Kolleginnen. Ihr Deutsch, sagt sie und lächelt, sei nicht besonders gut. Sie bittet deshalb ihre Chefin zu übersetzen.
Die Emine sagt, dass es für sie ein sehr frauen-, familienfreundlicher Beruf ist, beziehungsweise Arbeitsplatz, und dass sie trotz dessen, dass sie Kinder hat, flexibel auch arbeiten kann.
Die Idee für den Imbiss mit traditionellen anatolischen Gerichten hatte Dilan Kurucu vor etwa 2 Jahren. Sie sagt,
die Geschäftsidee hinter Mommy's Kitchen Gang war und ist vor allem Frauen, die unter anderem auch einen Migrationshintergrund haben, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht immer so einfach haben, denen hier quasi eine Bühne zu bieten, wo sie etwas, was sie gerne machen und täglich machen, hier zum Beruf machen können. Und das ist einfach das Kochen.
Kurucu, 33 Jahre alt, 2 Kinder, fast 2 und fast 4 Jahre alt, hat Anglistik und Amerikanistik studiert und weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen.
Weil ich immer wieder damit konfrontiert wurde, dass es doch eigentlich ein Problem sei, dass ich ein Kind habe. Karrieretechnisch, flexibilitätshalber. Es wurde immer beworben, ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber sobald ich dann in den Bewerbungsgesprächen war, war das immer ein Problem.
Dazu kommt, in manchen Familien mit türkischem oder kurdischem Migrationshintergrund sei es immer noch nicht selbstverständlich, dass Mütter berufstätig sind.
Ich habe meine Gründung geheim gehalten damals. Ich habe niemandem davon erzählt, nur mein Mann. Gerade aus dem Grund, weil ich nicht wollte, dass mir Leute irgendwie dazwischen funken und mich versuchen, davon abzuhalten.
Für die Frauen, die bei Mommy's Kitchen Gang angestellt sind, ist der Job oft eine ganz neue Erfahrung.
Es ist absolut ein Stück Freiheit. Es ist auch eine finanzielle Freiheit für die Mamis.
Der Anfang, sagt Kurucu, war hart. Auch weil sich kein Investor fand, der in ihr Start-up investieren wollte. Mittlerweile läuft es. Sie beliefert mit ihrem Catering zum Beispiel Events der Stadt und viele große Firmen. Und auch der kleine Imbiss ist gut besucht. Viele, die hierher kommen, sind Stammkunden. So wie diese beiden Frauen.
Es ist immer frisch gekocht und es ist einfach sehr leckeres Essen. Und wir unterstützen es natürlich gerne, das Konzept auch, weil das ein spannendes Konzept ist. dass man hier mit Kindern arbeiten kann, dass hier die Mamas kochen.
Das ist mein Highlight in der Woche.
Der Start-up-Preis der DEHOGA, den das Mütter-Catering-Unternehmen gerade bekommen hat, ist ein Ansporn für Dilan Kurucu und ihre Kolleginnen.
Wir blicken total gespannt und voller Aufregung in das neue Jahr und glauben, dass da noch ganz viel machbar ist.
Sagt Dilan Kurucu aus Stuttgart. Sie hat Mommy's Kitchen Gang gegründet, einen anatolischen Imbiss- und Catering-Service. Und wir kommen jetzt zur dritten starken Frau in dieser Ausgabe. Jessica Dormann aus dem Westerwald hat schon vieles gemacht in ihrem Leben, aber sie wusste immer, was sie eigentlich machen will. Ein großes Fahrzeug fahren. Und genau das tut sie jetzt.
Hi, guten Morgen. Setz dich schön hin und zieh den Ranzen bitte aus.
So begrüßt Busfahrerin Jessica Dormann jeden Morgen ihre Schüler und Kindergartenkinder. Ihr Fahrzeug sieht anders aus als die meisten Schul- und Linienbusse.
Ja, ich habe hier Lichterketten aufgehängt durch den ganzen Bus und dann halt eben noch Luftballons und natürlich die Bilder, die meine Kinder mir gemalt haben zu Karneval. Ist ja klar.
Noch hängt die Karnevalsdeko, aber schon bald will die 44-Jährige für Ostern umdekorieren, alles für ihre jungen Fahrgäste. Die Kinder lieben ihre Frau Busfahrerin, die aber auch manchmal ganz schön streng sein kann.
Und wenn die mal Mist bauen, kriegen die auch mal einen Rümmler. Aber ich sage was in den Situationen dann, wenn ich am Fahren bin und ich sehe, dass da irgendeiner da rumturnt oder aufsteht und rumläuft und das möchte ich halt einfach nicht, dann halte ich halt eben mal vorsichtig auf der Straße an, mit Warnblinklichtanlage natürlich. Und dann sage ich, hier, du setzt dich hin und wenn du nochmal aufstehst, kriegst du Ärger mit mir. Und dann funktioniert das.
Die zierliche kleine Frau, die in der Verbandsgemeinde Renneroth im Westerwald wohnt, ist endlich in ihrem Traumberuf Busfahrerin angekommen, denn sie liebt große Fahrzeuge.
Umso größer, umso besser. Ich fahre alles, was mir unter meinen Hintern kommt, ist mir egal. Weil da habe ich mit Kindern zu tun, ich habe mit Menschen zu tun, ich habe Abwechslung.
Aber bis dahin war es ein langer Weg für Jessica Dormann. Die gelernte Hauswirtschaftshelferin bekam 4 Kinder, war alleinerziehend und musste sich mit Aushilfsjobs durchschlagen.
Dann habe ich Reinigungskraft die ganzen Jahre gemacht. Dann habe ich zwischendurch, während ich Reinigungskraft gemacht habe, auch noch in der Pizzeria gearbeitet, habe da noch ausgefahren. Ich habe eigentlich alles gemacht, was da angelegen hat.
Trotzdem hat der Lohn für sie und ihre 4 Kinder nicht gereicht. Sie musste zum Jobcenter, um aufzustocken. Von dort erhoffte sie sich nicht nur Geld, sondern auch eine neue Jobperspektive.
Ich habe ja immer wieder gebohrt und immer wieder gesagt, hier, also jedem bezahlt ihr alles, habe ich gesagt. Warum kann ich deinen Führerschein nicht machen? Die haben immer nur Nein gesagt, Nein gesagt, Nein gesagt, die ganzen Jahre immer nur Nö, Nö, Nö. Dann haben die jetzt vor 2,5, 3 Jahren, die haben mich dann angeschrieben, ob ich immer noch machen möchte. Habe ich dann aber sowas von. Und dann haben sie gesagt, ah ja, los geht's.
Ein Grund, warum das Jobcenter plötzlich den Busführerschein bezahlt hat, war ein besonderes Programm, erklärt Elmar Wagner, Chef der Arbeitsagentur in Montabaur.
Insofern war es jetzt auch in diesem Jahr ein Schwerpunkt bei uns, Busfahrer auszubilden, weil der Westerwaldkreis die Buslinien neu ausgeschrieben hat, sodass wir jetzt auch über 500.000 dafür reservieren, dass wir sagen, 45 Busfahrer ist das Ziel.
Denn Busfahrer werden händeringend gesucht, auch von der WWH-Touristik in Niestertal, wo Jessica Dormann angestellt ist. Stefan Lehr ist ihr Chef.
Ohne die Arbeitsagentur wird es nicht funktionieren. Der Führerschein kostet ungefähr 15.000 Euro. Das ist natürlich für eine Privatperson viel Geld. Ohne eine Förderung von externen eher schwierig.
Aber so wurde es eine Win-Win-Situation für den Busbetrieb und für Jessica Dormann, die beim Jobcenter hartnäckig blieb.
Wenn ihr euch was in den Kopf gesetzt habt, dann versucht es auch irgendwie durchzukriegen. Nur wer versucht, der kann auch gewinnen.
Sagt Busfahrerin Jessica Dormann, die nach jahrelangem Aushilfsjob heute Bus fährt und damit ziemlich glücklich ist. Und gleichzeitig noch dazu beiträgt, den Fachkräftemangel bei den Busfahrern zu verringern. So. Und jetzt kommen wir zum nicht ganz ernst gemeinten Teil dieser Sendung, Brief der Woche. Der geht diesmal an alle Menschen mit Doktortitel, denn der soll verschwinden. Naja, nicht ganz, aber immerhin auf die Rückseite des Personalausweises und Reisepasses und so eben künftig nicht mehr direkt beim Namen stehen. Wer sich darüber ärgert, kann jetzt vielleicht ein bisschen Aufmunterung vertragen mit Christoph Azzone und seinem eben wie immer nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
Liebe Doktorinnen und Doktoren, liebe Inhaber und Inhaberinnen akademischer Titel, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Man muss ja froh sein um jeden wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland. Die Bundesregierung hat es geschafft, eine neue Stelle zu schaffen. auf der Rückseite des Ausweisdokuments. An diese Stelle sollen ab sofort akademische Titel hin, um sich internationalen Standards anzupassen. Der Doktor muss weg. Sie, liebe Akademiker und Innen, sind zu Recht erschüttert. Sie haben es doch eh schon so schwer. Mit Doktortitel steht man ja inzwischen ständig unter Plagiatsverdacht. Vielleicht wird es mal Zeit, im Sinne der Transparenz, neben dem Dr. Med, Dr. Phil oder Dr. HC auch einen Dr. Plag einzuführen. Und jetzt auch noch dieser Affront des Innenministeriums. An ample a day keeps the doctor away. Ihr schwer erkämpfter Titel wandert auf die Rückseite Ihrer Ausweisdokumente. Die Rückseite. Das bedeutet doch bestimmt, bei Tagungen zum Beispiel tragen Sie zukünftig Ihr Namensschild zwar wie gewohnt vorne am Revers, den dazugehörigen Titel aber an einem kleinen extra Anstecker auf Ihrer Rückseite, nahe dem Ort, wo Sie sich Ihren Titel hinschieben dürfen. Das kann nicht sein. Ich verstehe Ihre Wut und sehe in die Zukunft. Akademikerproteste legen die Republik lahm. Doktoren und Professoren blockieren mit Notarztwagen und großen Privataudis die Straßen Berlins. Vor die Parteizentralen der Ampelkoalition werden Hausarbeiten von Studierenden und anderer Unrat gekippt. Erste Akademiker wandern nach Österreich aus, weil man dort im Kaffeehaus weiterhin unbeirrt mit Professor oder sogar Herr Geheimrat angesprochen wird. Aber nur die Ruhe, liebe Doktorinnen und Doktoren, alles wird gut. Das Ganze gilt nur für Perso und Reisepass. Auf Ihrem Illuminati-Dienstausweis dürfen Sie natürlich weiterhin Ihrer Titelhuberei frönen. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan, Professor Dr. Plag, Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Wehrle. Er hat für alle Fragen rund um die Karriere gute Tipps. Heute für Gabriel aus Sondernheim, der uns Folgendes geschrieben hat. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Auf der Arbeit wurde kurzfristig eine Entscheidung verkündet, die ich für fragwürdig halte, weil sie meines Erachtens unserem Auftrag widerspricht. Wird die Strategie umgesetzt, lassen sich die Änderungen nicht mehr rückgängig machen. Ich hadere mittlerweile mit meinem Job. Was soll ich tun? Meine Kritik bei direkten Vorgesetzten stößt zwar zum Teil auf offene Ohren, die normalen Prozesse seien aber zu langsam, als dass damit noch etwas zu retten wäre. Der Zug sei abgefahren. Wo und wie kann ich meine Kritik noch anbringen? Wie kann ich es schaffen, die Entscheidung gegebenenfalls zu akzeptieren? Oder muss ich drüber nachdenken, die Stelle zu wechseln? Tja, das ist keine ganz einfache Sache, die Gabriel da schildert. Hier die Antwort von Martin Wehrle.
Diese Geschichte, lieber Gabriel, die kommt mir bekannt vor. Die habe ich schon von anderen Behördenmitarbeitern gehört. Die sehen also mit gesundem Menschenverstand, dass etwas schiefläuft, die melden das nach oben und oben zuckt jemand die Schulter und sagt, tja, da kann man nichts machen, wir machen es trotzdem. Es ist die Frage, wie gehen Sie damit um? Erstens empfehle ich Ihnen, schreiben Sie eine Aktennotiz und dokumentieren Sie Ihre Bedenken. Wenn Sie das schriftlich machen, dann sind Sie nachher auf der sicheren Seite und dann haben Sie das getan, was Ihnen möglich ist. Und zweiter Punkt, fragen Sie sich, ob Sie da in der richtigen Behörde sind. Ich kenne auch Behörden, da sind Menschen gefragt, die mitdenken, die Ideen einbringen und Sie scheinen mir jemand zu sein, der nicht einfach Dienst nach Vorschrift macht, sondern der seinen Kopf zum Denken verwendet und insofern finde ich, Sie haben auch einen Arbeitgeber, einen Arbeitsplatz verdient, wo das geschätzt wird und ich finde, Sie sollten auf längere Frist sich einen solchen Arbeitsplatz auch suchen.
Und dann hat unsere Reporterin noch eine Frage aus der Stuttgarter Fußgängerzone mitgebracht.
Hi, ich bin Hanna, ich komme aus Ludwigsburg und studiere gerade Physik. Und meine Frage an den Karrierecoach wäre, was sind Qualifikationen, die man für eine Führungskraft braucht?
Und hier die Antwort von Karrierecoach Martin Wehrle.
Eine tolle Frage, Hanna, die stelle ich mir nämlich auch oft. Ich sage Ihnen mal, an erster Stelle ist es wichtig, dass Sie als Führungskraft Ergebnisse erzielen. Wir vergleichen es mit einem Fußballtrainer. Was bringt die beste Trainingsleistung, wenn das Team immer verliert, verliert, verliert? Nein, gemessen wird der Trainer am Ergebnis seiner Mannschaft, gemessen wird die Führungskraft am Ergebnis ihrer Abteilung, ihrer Firma. Und damit sie Ergebnisse erzielen, müssen sie gut mit Menschen umgehen können. Sie müssen also wie so ein Fußballtrainer die Talente ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erkennen. Sie müssen jeden nach seinen Stärken einsetzen und sie müssen die Motivation, die da ist, gut erhalten und auf ein bestimmtes Ziel ausrichten. Und wenn sie das hinkriegen, wenn sie so eine natürliche Führungsautorität mitbringen, wenn sie zielgerichtet arbeiten und mit Menschen gut umgehen können, dann sind Sie eine ideale Führungskraft.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und das war sie wieder, unsere aktuelle Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler und sag tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.